Willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.de. Ja, in dieser Woche hören wir wie angekündigt einen Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung mit Kurt Lu von Microphone Mafia und Katharina König unter anderem. Und die hat stattgefunden bei der Werkstatt 2016, einem Festival, was immer in der JG Stadtmitte in Jena stattfindet. Aber zuvor sind natürlich auch wir geschockt von den Ereignissen in München. Dort hat es ja einen Amoklauf gegeben in ja vorletzten Freitag. Und ja, Amoklauf wurde es ja vor allen Dingen von der Polizei genannt, die jeglichen politischen Hintergrund ausgeschlossen haben. Aber das, was schon an dem Abend selbst spekuliert wurde, nämlich dass es möglicherweise einen rechten Hintergrund hat, hat sich dann während der Woche doch bestätigt. Der Täter ja hat nicht zufällig am Jahrestag des Breivik-Attentats, am fünften Jahrestag des Breivik-Attentats gemordet, sondern hat gezielt wohl diesen Tag ausgesucht. Er hat sich mit Breivik auseinandergesetzt, der selbst ja eben vor 5 Jahren sehr viele Menschen aus rechten Motiven ermordet hat. Und er ja, hat auch abgefeiert, dass er am gleichen Tag wie Hitler Geburtstag hat. Unter anderem ist im Internet unter dem Namen AfD aufgetreten und hat immer deutlich gemacht, unter anderem, dass er Türken hasst. Ja, das heißt, der Attentäter von München war eben ein Rechtsextremist, so wird das auch inzwischen in den Zeitungen benannt. Wir werden uns natürlich mit diesem Thema auch nochmal auseinandersetzen. Aber noch ein wenig weitere Erkenntnisse abwarten, bis wir hier ja ein Interview machen oder uns da nochmal näher mit auseinandersetzen. Und in dieser Woche, wie gerade schon gesagt, erstmal der Mitschnitt aus der JG Stadtmitte, eine Diskussion unter anderem mit Kurt Lu von der Microphone Mafia und Katharina König. Viel Spaß dabei.
Mein Name ist Kurt Lu von der Microphone Mafia und wir haben uns... Es ist so, dass ich 1973, darum bin ich auch kein Türke, ich bin Kölner. Ich bin 1973 in Köln geboren. Und was viele nicht wissen oder auch vergessen haben, auch in unserer Familie, dass wir bis zu unserem 19. Lebensjahr auf gepackten Koffern gelebt haben. Also seitdem ich denken kann, hat mein Vater und meine Mutter davon geträumt, irgendwann immer in die Türkei zurückzufahren. Und so haben wir auch gelebt. Also es wurde alles für die Türkei organisiert. Meine Mutter, oder in unserer Küche stand in der Türkei schon seit ca. 22 Jahren eine Spülmaschine. Und in Deutschland hatten wir keine. Weil mein Papa sich und meine Mama sich irgendwie sicher waren, dass wir zurückfahren. Und so sind wir auch aufgewachsen. Es hieß immer, gewöhnt euch nicht zu sehr an Deutschland. Irgendwann sind wir in der Türkei. Und da war es so, dass wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern gegangen wäre und hätte gesagt, Papa, ich will Musik machen, kaufst du mir eine Gitarre? Dann hätte der gesagt, nein, wir sparen das Geld und wenn wir in der Türkei sind, dann kriegst du deine Gitarre. Und dann kam 1987 die Hip-Hop-Kultur nach Deutschland. Es war so, dass es begonnen hat mit Filmen wie Beat Street und Rap-In, Break-In, wo wir dann zum ersten Mal die Hip-Hop-Kultur im Fernsehen gesehen haben und gesagt haben, ja Mann, das können wir auch. Und unsere ganzen Afrodeutschen und schwarzen Freundinnen und Freunde haben gesagt, wir sind wie die Leute in der Bronx, die Schwarzen, und wir haben uns dann an den Puerto Ricanern und den Chicanos orientiert und haben gesagt, und wir wollen wie die sein. Und es begann mit Breakdance, also Breakdance war Breakdance und kurze Zeit später auch Graffiti. Und wir haben mit Breakdance angefangen, weil Graffiti war uns zu illegal. Ja, unsere Eltern haben immer gesagt, ihr müsst immer da weglaufen, wo die Polizei ist. Und dann wollten wir keine Sache machen, warum die Polizei kommt. Und dann war es so, und wir, ehrlich gesagt, ich konnte nicht so gut mit den Dosen malen. Deswegen war Breakdance gut und irgendwann, ich habe auch ziemlich hoch Fußball gespielt in der Landesliga und mein Trainer meinte dann irgendwann, nachdem ich einen Bänderriss beim Breakdance hatte, er konnte nur entweder Fußball oder Breaken. Und parallel kam Rap. Und für Rap haben wir nichts gebraucht, außer uns selber. Wir haben ein Blatt Papier gebraucht, wir haben einen Stift gebraucht und die Musik kam aus Amerika auf den Platten. Und wir haben gesagt, jetzt können wir Musik machen, vor allem über uns zu reden. Weil, was ich so witzig erzählt habe mit auf gepackten Koffern und dass wir immer davon geträumt haben, also nicht wir, aber unsere Eltern, in die Türkei zurückzufahren oder nach Italien oder eben in die jeweiligen Heimatländer der Migranten, war für uns eine Qual. Weil zu Hause hieß es immer, du bist Italiener, du bist Türke, du musst dich auch wie ein Türke oder ein Italiener benehmen. Und draußen wurde uns gesagt, ihr müsst euch in die deutsche Gesellschaft integrieren. Aber egal, was wir gemacht haben, egal. In der Türkei waren wir die Deutschen und in unseren sogenannten Heimatländern, also in Deutschland, wo wir uns zu Hause gefühlt haben, waren wir die Ausländer. Und Rap war zum ersten Mal eine Kultur, die von jungen schwarzen Menschen neu erfunden wurde, weil Rappen gab es schon immer. Und wo es nicht darauf ankam, welche Religion, welche Nationalität, sondern einfach nur noch darum, was kannst du und wie benutzt du Sprache. Und es war unsere Kultur. Es war sozusagen unsere eigene Nationalität und Insel von diesem ganzen zwischen den Stühlen und so weiter wegzukommen. Und dann haben wir 1989 die Band Microphone Mafia gegründet. Also wir sind eines der beiden großen Ereignisse 1989. Und es ist so, dass es, war ja auch ein anderes Jahrtausend, dass es sehr lange gedauert hat. Zu der Zeit konnte man nicht zu Hause Musik machen. Man musste ins Studio, das Equipment war teuer und irgendwann hatten wir das Geld zusammen. Und ich erinnere mich, unser erstes Lied, das wir 1990 geschrieben haben und aufgenommen haben, hieß Stop und gegen Rassismus. Und es war so, dass dann eben, klar, Mauerfall, die Wende, und bis dahin, von 1988 bis 1992, weil das begann ja nicht sofort, waren die tragende Kraft der Hip-Hop-Kultur, waren junge Menschen vor allem, also zu 90% mit migrantischem Hintergrund. Weil wir zum ersten Mal über uns erzählen konnten in der Musik und die Leute haben uns zugehört. Wie gesagt, es war unsere Insel und wir haben diese Hip-Hop-Kultur nach vorne getragen. Dann kam die Wiedervereinigung und es begann die neue deutsche Rap-Kultur in Form von Dida, von den Fantastischen Vier. Und es war so, dass bis dahin war es immer tragend, dass politische Lieder wie zum Beispiel von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, das Leben als Afrodeutscher in Deutschland und nicht akzeptiert zu werden, oder von uns Stop. Und es waren zum größten Teil immer sozialkritische Texte. Und plötzlich hieß es, die Fantastischen Vier sind die Erfinder und die Pioniere der Deutschrap-Szene. Und damit wurden die ganzen Migranten, was schon immer war, plötzlich, die waren einfach nicht da. Es gab sie also nicht. Diese ganze tragende Hip-Hop-Kultur bis 92, 93 wurde einfach negiert und es gab uns nicht. Und das hat uns auch wieder wütend gemacht, weil wir diese Ausgrenzung und dieses zweierlei Maß schon ständig mitbekommen haben und sind dann in die Nischen gegangen. Und was ich auch sagen muss, wir haben zwar gegen Rassismus gerappt als Microphone Mafia, aber wir waren keine politische Band. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir waren immer, ja, Ausgrenzung ist scheiße und Rassismus ist scheiße, aber ich weiß noch, dass wir 1998 Texte geschrieben haben mit homophoben und selbstdiskriminierenden Texten, also Zitaten und auch Begriffen. Zum Beispiel war es so, dass es gibt ein Stück, wo wir sagen, das war so maßgebend für uns, es gab ein Lied, das wir genannt haben, von Rödelheim Hartrein-Projekt haben wir das übernommen. Und das Lied ging als Hardcore in deinen Arsch, dummer Junge. Und wir waren auf einem Beats gegen Rassismus-Konzert und sind dann von der Bühne. Und dann kam, wir zu der Zeit sind wir dann, das war Ende der 90er, Anfang 2000, sind dann auch in die Gruppe Kanakatak gekommen. Kanakatak war ein Bündnis oder ein Zusammenschluss von Journalisten, Autoren, Regisseuren und auch Musikern, die die Migrationsgeschichte aus ihrer eigenen Sicht wiedergeben wollten, der Eltern, unsere eigenen. Und bei uns gab es schon einen Wandel in der Band, darum sind auch nachher zwei aus der Band ausgestiegen. Und wir kommen also von der Bühne und da kommt ein Freund von Kanakatak, der Milto, und sagt, ey, ich möchte euch jemanden vorstellen. Und dann meinte er, ja, ich bin der Stefan und ihr seid eine super Band und ihr schreibt auch super Texte, aber in deinen Arsch, dummer Junge, ist für mich Liebe und keine Bestrafung. Und damit hat er uns erstmal vor den Kopf gestoßen. Und dann haben wir gesagt, wie? Und er meinte, komm, lass uns mal was trinken. Und er hat uns dann wirklich lange erzählt, und dass das genauso homophob ist, aber auch Schwuchtel-MCs, also das zu benutzen, ist genauso homophob. Aber das Wichtige war, er hat mit uns geredet. Er hat uns nicht verteufelt, weil er eigentlich den Kern in dieser Band gesehen hat, dass wir versuchen, was mit der Musik zu verändern. Und dann haben wir aus in dein Arsch, dummer Junge, in dein Ohr, dummer Junge gemacht, aber auch nur zwei Konzerte, und dann haben wir gesagt, das ist total inkonsequent, und haben das Lied, was eines der besten Beat, also Song, also musikalisch der besten Beats war, nicht mehr gespielt. Und dann haben wir uns geändert, weil auch eben 1993, also die Vorgeschichte, warum sich auch Kanakatak gegründet hat, eben die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Und das hat immer in unsere Musik mit eingewirkt. Und dann haben wir gesagt, ey, wir können nicht gegen Rassismus sein, uns dagegen wehren, aber selber diskriminieren. Das war als Musiker, als Politiker. Meine erste politische Aussage war, nach dem Brandanschlag am 29. Mai in Solingen, haben wir uns in die Autos gesetzt mit unseren älteren Schwestern und Brüdern und haben die A3 gesperrt. Wir haben beide Anschlussstellen gesperrt und haben gesagt, hier fährt keiner mehr lang, bevor wir nicht wissen, warum das alles hier passiert und was hier passiert. Und es ist immer mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, wie ich eben auch mit der Musik gesagt habe, Deutschrap, Deutschrock, neue deutsche Sprachkunst, also die Namen der Platten haben sich geändert. Es war wieder in, deutsch zu sein. Es war auch wieder in, sich überlegen zu fühlen. Und dann in diesem Zusammenschluss, wie auch die Politiker sich eben geäußert haben, hat die Mitte es akzeptiert, dass diese Anschläge, die Brandanschläge, die Pogrome durchgeführt wurden. Und das hat sich auch als uns als Menschen klar, aber auch unsere Musik. Wir haben dann in der Rap-Szene mitbekommen, bei einem Konzert, wie Freunde von uns, die mit uns noch jahrelang aufgetreten sind, seit 92 bis 98 plötzlich vor der Bühne stehen und irgendwelchen englischsprachigen Rappern gegenüberstehen und sagen, Deutschrap, Deutschrap, wir wollen kein Türkisch, wir wollen kein Italienisch, wir wollen kein Englisch, wir wollen nur noch Deutschrap. Und das hat uns so, wir haben dann 2 Jahre indirekt Pause gemacht, weil uns das einfach total schockiert hat. Weil das, was Rapmusik ausgemacht hat, nämlich, dass es nicht um Nationalitäten, nicht um Sprache geht, wir haben uns jahrelang geweigert, auf Deutsch zu rappen, weil Deutsch nicht geklungen hat. Es war uns zu hart. Und in unseren anderen Muttersprachen, in Türkisch, Italienisch, fand was schöner. Und dann kam so ein Wandel auch in der Rap-Szene, in den Medien, und wir mussten uns wieder rechtfertigen. Und da waren wir, man muss sagen, wir waren aber nur Beobachter. Also auch bei dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Und wir haben auch, kurze Zeit später waren wir im Trott, wir haben uns vor den Karren spannen lassen für die Aktion Hand in Hand von RTL. Und dann hieß es nachher auf irgendeiner Bühne, nicht mehr jetzt kommt Microphone Mafia, sondern jetzt kommt eine Multikulti-Band aus Köln. Und wir waren wir haben uns dann entschieden, wir sind nicht mehr politisch. Wir machen keine politischen Songs mehr, wir machen nur noch Rap-Songs und haben somit uns selber eigentlich in der Form geschadet, weil wir uns mit unserer eigenen Musik nicht mehr wohlgefühlt haben. Und in unseren Platten, also die Platten haben sich nicht verkauft, weil dann RTL plötzlich gesagt hat, ja, ihr seid zwar Migranten, das ist cool, aber jetzt reicht es auch mit dem ganzen Rassismus, macht doch mal was anderes. Dann haben wir unser eigenes Label gegründet und das war 1999, unsere eigene Plattenfirma, und sind in ein Büro gezogen, also waren vorher schon in einem Büro in der Propsteigasse in Köln und sind da schon mal zum ersten Teil des NSU geworden, also der erste Berührungspunkt mit dem NSU, weil anders als oft gesagt wird, es gab einen Bombenanschlag auf der Kolbstraße, Es gab 2001 schon einen Bombenanschlag in Köln, in der Propsteigasse auch verübt durch den NSU. Und genau über diesem Kiosk, also der Anschlag wurde verübt auf einen von einer iranischen Familie betriebenen Kiosk. Und genau über diesem Kiosk war unser Büro und unser Studio. Und ich habe da zum ersten Mal mitbekommen, weil das muss ich auch ganz ehrlich sagen, erst mit dem NSU habe ich auch wirklich mitbekommen, was mit der Familie Arslan in Mölln passiert ist, also diese Täter-Opfer-Umkehrung. Klar wussten wir, dass in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda den Asylbewerberinnen und den geflüchteten Menschen die Schuld gegeben wurde, aber das haben wir auch ganz schnell wieder abgelegt. Das meine ich auch damit, wir waren gegen Rassismus, aber nicht politisch. Unsere Politik ging nur in unseren engen Kreis. Und diese Familie wurde von heute auf morgen, also ich kannte sie 5 Jahre, weil wir auch alle da eingekauft haben, weil weit und breit gab es eben keinen anderen Kiosk und die Propsteigasse kennen nicht mal Kölnerinnen und Kölner. Du musstest nur da in der Nähe gelebt haben, um da diese Straße zu kennen. Und diese Familie wurde ja tyrannisiert, weil plötzlich war der Vater, der von jedem gegrüßt wurde, der von jedem gemocht wurde, wurde zu einem Spielsüchtigen. Dann haben einige gemunkelt im Haus. Ja, der hat auch, glaube ich, was mit Drogen oder der Bruder hat was mit Drogen zu tun. Und die Familie ist geflüchtet. Und ehrlich gesagt, obwohl ich da in dem Haus lange gekämpft habe, habe gesagt, ey Mann, der hat doch nichts mit Schutzgeld zu tun. Das kann doch gar nicht sein. Ja, Schutzgelderpresser würden nicht so handeln. Habe ich aber auch ganz schnell wieder ad acta gelegt, was dieser Familie passiert ist. Und dann gab es eben den Anschlag 2004 auf der Kolbstraße. Und da war ich dann auch Anwohner und habe auch die ersten 2 Jahre mitbekommen, wie die Behörden sich verhalten haben, wie diese Menschen stigmatisiert wurden. Aber danach war es halt auch in unserer Musik kein Thema mehr. Und wir mussten uns selber auch entwickeln, um diese Punkte wieder einzunehmen. Und ich glaube auch, dass unser Werdegang als Band immer politisch war. Wir haben das zwar nie akzeptiert, aber unsere Gründung war aus einem politischen Grund. Unsere Musik war politisch. Wir mussten, unsere Vergangenheit war politisch, nämlich unsere Eltern. Weil Microphone Mafia hat uns gezeigt, im Rahmen von Kanaka Attack, wie stark unsere Eltern, die damals ja noch als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter tituliert wurden, wie stark sie eigentlich waren. Keiner hat uns erzählt im Fernsehen oder im Geschichtsunterricht, dass der erste Streik in Köln, der große Streik, nicht der Fortstreik, einer davor, von Frauen organisiert wurde, die das Gleiche verdienen wollten wie die Männer in der Firma Ronson, das war eine Feuerzeugfirma, um eben den gleichen Lohn zu bekommen und bessere Arbeitsverhältnisse zu bekommen. Und das hat uns erstmal schockiert auch. Wir mussten viel lernen, weil für uns waren jahrelang unsere Eltern Ja-Sagerinnen und Ja-Sager. Ich habe immer gesagt, ey, ihr seid feige, ihr wehrt euch nicht dagegen, ihr nickt immer und sagt, ja, ist gut. Dabei haben wir da erst gemerkt, dass was wir machen, ist vollkommener Quatsch. Sowohl in unserer Musik, als auch als politischer Mensch, weil wir eigentlich gar nicht kämpfen. Und unsere Eltern haben gekämpft. Die sind mit 22, 23 Jahren hier hingekommen und haben uns eine Zukunft aufgebaut. Und ich habe gemerkt, an dem Punkt, wo sie Ja gesagt haben, war nur, um von uns und der Familie Schaden abzuwenden. Und so genauso war es auch in der politischen Arbeit. Wir mussten erst erkennen, wie wichtig politische Arbeit ist. Und darum ist auch Microphone Mafia jetzt nicht mehr nur eine Musikband, wobei da ist die Gewichtung auch anders zwischen Rossi und mir. Und wie eng wir auch als Microphone Mafia in Politik verbunden sind, aber auch in den NSU. Und damit höre ich auch auf, weil auch zu dem Mordopfer in Nürnberg, wir kannten den Mann, weil wir immer bei ihm gegessen haben, weil genau gegenüber ist die Luise ein Jugendzentrum. Und das hat uns gezeigt, dass die politische Arbeit für Microphone Mafia, wir sind Musiker, ganz klar, aber viel wichtiger ist, weil irgendwann wird es die Musik nicht mehr geben, in der Form, aber dann die politische Arbeit. Und das war dann eben auch der Wandel von einer Musikband, von jungen Menschen. Ja, jetzt kann ich eigentlich sagen, das sollen aber andere beurteilen. Ich glaube, wir sind eine politische Musikband. So, Schluss.
Genau, wir knüpfen sozusagen gesprächsmäßig auch daran an, an ja, so einen politischen Umgang von der Linken mit dem NSU, aber auch mit dem Anschlag in der Kolbstraße, ja schon mehrfach sozusagen jetzt auch angeklungen. Genau, vielleicht so als Aufschlag, also für mich geht sozusagen der politische Umgang natürlich nicht erst nach der Selbstaufdeckung des NSU los, sondern auch schon davor und eigentlich, je länger ich da, das betrachtet habe, ist der Anschlag in der Kolbstraße, hätte eigentlich auch ein Wendepunkt sein können, weil dort eigentlich am deutlichsten wurde, dass es sich eben um ja, Neonazi-Gewalt handeln könnte. Also auch schon vorher hätte man auf diesen Gedanken kommen können, aber dort war das eigentlich deutlich. Und ich habe auch schon im Nachhinein jetzt von Leuten gehört, dass sie damals gedacht haben, das ist ein rassistischer Anschlag, wo ich mich auch frage, wenn ihr sozusagen denkt, dort findet ein rassistischer Nagelbombenanschlag statt, warum wird da eigentlich nichts gemacht? Warum wird da nicht auf die Straße gegangen und warum wird das einfach so im Grunde hingenommen, um dann im Nachhinein, als dann sozusagen alles klar ist, das dann nochmal irgendwie so zu behaupten? Und an dem Punkt hätte schon sehr vieles klar sein können, wenn man das auf dem Schirm gehabt hätte. Also da fängt sozusagen die für mich eine mögliche Selbstkritik einer Linken schon an und ich halte Selbstkritik für sehr wichtig, um irgendwie weiterzukommen, um das ja, um sich weiterzuentwickeln, um das nächste Mal das besser zu machen. Und da fängt das schon an, aber auch nach der Selbstaufdeckung, ja, finde ich, also haben wir auch schon häufiger überlegt, wieso ist der Umgang eigentlich so, wie er ist, warum geht das eigentlich so durch und warum ist da nicht mehr passiert? So, warum hat es da eigentlich nicht so einen Aufschrei auch von links gegeben, obwohl das ja eigentlich so ein Thema ist, was sich ja mehr als anbietet dafür, so das mal als Diskussionsaufschlag.
Na, zum einen, also für Jena kann ich sagen, das glaube ich das Fatalste und Schlimmste, was nach Enttarnung, Selbstenttarnung des NSU geschehen ist, war dieses Festival gegen Rechts am 2. Dezember 2011, also knapp 4 Wochen, nachdem man erfahren hat, dass 3 Menschen aus Jena 10 Menschen ermordet haben, mehrere Anschläge verübt haben und dazu auch Banküberfälle, wobei die Banküberfälle als solches sind nicht das Entscheidende, aber auch dabei sind Menschen verletzt worden. Und anstelle sich damit erstmal zu beschäftigen, zu reflektieren, inwieweit haben wir als Stadt eine Verantwortung, inwieweit haben auch wir als linke Szene eine Verantwortung, aber vor allem als Stadt, wird gemeinsam mit dem Land Thüringen ein widerwärtiges, sag ich jetzt rückblickend, ein Rechtsrock-Festival veranstaltet, auf dem sich alle gutmeinenden Deutschen versammeln können, kostenfrei Udo Lindenberg, Clueso, weiß gar nicht, wer noch da war, Sigmar Gabriel und so weiter lauschen. Die Security wird unter anderem durch Nazis gestellt. Und diejenigen kritischen Stimmen, die es auf der Bühne damals gab, werden ausgebuht, darunter Lothar als dreckskommunistischer Pfarrer, der im Dezember 2011 schon die Frage gestellt hat, was haben wir damit zu tun, was hat der Staat damit zu tun, was hat der Verfassungsschutz damit zu tun. Und ich glaube, dass damit fast wie ein Weichzeichner über die Stadtgesellschaft in Jena gelegt wurde. Ich war dann, glaube ich, eine Woche später in Zwickau und saß dort auf einem Podium mit der Bürgermeisterin von Zwickau. Und die hat 2 Schwerpunkte gehabt, 2 Wünsche. Wunsch 1, das Haus abzureißen, die Frühlingsstraße 26, damit es kein Wallfahrtsort wird. Wunsch 2, auch ca. 100.000 Euro zu erhalten vom Land Sachsen, um ein ähnliches Festival in Zwickau auf die Beine stellen zu können wie Jena, weil Jena hätte es ja geschafft, den Ruf der Täterstadt loszuwerden durch dieses Festival und Zwickau sei jetzt sozusagen die Täterstadt. Und ich glaube, der Versuch, den es durch die Mehrheitsgesellschaft nach dem 4.11.2011 gegeben hat, war, sich reinzuwaschen, ohne vorher auch nur im Ansatz eine Reflexion zu probieren. Und ehrlich gesagt, dass da wenig Widerstand, wenig Protest, wenig Auseinandersetzung von der linken, linksradikalen Szene gekommen ist, bis heute wenig, irritiert mich immer noch.
Da wart ihr auch nicht ganz alleine, weil es gibt ja von Viva diese Filmaufnahmen von der Sicherheitskamera, wo man die beiden ganz klar sieht und wo man auch ganz klar davon ausgehen kann, dass es eigentlich so nach dem Aussehen her Deutsche sind. Und es wurde sofort verneint, also das Video war auch irgendwann weg, man hat das nicht mehr gefunden, bis dann Yavuz Nadin, einer der Nebenklägeranwälte, ist herausgefordert hat, der hat, glaube ich, dagegen geklagt, und dann kam es raus, wieder. Und ein Jahr nach diesem Anschlag gab es ein Festival gegen Rassismus auf der Kolbstraße. Und was du eben sagtest, dieses migrantische Wissen, es gibt gegenüber von dem Friseur, gibt es immer noch einen Exportladen, Sadic. Und Arif Abi sagt, als ich auf den Boden fiel, war ich mir sicher, dass das Nazis waren. Das hat er auch der Polizei so gesagt, die Polizei hat ihn zum Schweigen gebracht, haben gesagt, er soll das nicht mehr sagen. Und dann haben sich viele gefragt, warum sagt man, es waren nicht Nazis, aber es gibt ein Fest auf der Straße gegen Rechtsradikalismus und gegen Fremdenhass, wobei Fremdenhass so eine Verniedlichung ist. Ja? Und das hatten wir auch. Und Köln war an dem Tag auch plötzlich, die Kolbstraße war wieder eine Straße, wo Menschen versuchen, was reinzuwaschen. Mülheim wollte sich reinwaschen. Bei Köln, die Stadt Köln, hat da nicht viel gemacht. Das war nicht der Bezirksoberbürgermeister, der gesagt hat, jetzt müssen wir was machen, damit Mülheim nicht als rechtsradikaler Ort dasteht. Also das hatten wir auch. Aber die Kölner haben jahrelang den Anschlag genannt, und ich glaube, viele tun es immer noch, ein Anschlag auf die Kolbstraße. Nein, es war ein Anschlag auf Köln. Und wenn wir das nicht realisieren, genau wie die Morde auch gegen Morde waren, gegen Menschen der Stadt Nürnberg, Hamburg, egal was. Und diese Trennung gab es immer und die gibt es immer noch. Und dann macht man so ein Festival, was ich auch meinte, und man versucht sich reinzuwaschen. Also war Jena nicht allein. Und wenn so, wir haben es ja dann 2014 nochmal höher getrieben. Bei uns war ja dann auch der Herr Gauck.
Eure Bombe galt auch mir.
Ja, eure Bombe galt auch mir. Und dann auch noch, also das war, also es ist so, das muss man ein bisschen, die AG Aschu Zeng auseinander, die sich gegründet hat zu den Anschlägen, zu dem Anschlag in Solingen. Die eigentlich sehr gute Arbeit leistet, nur dieses Jahr sich sehr stark in die Nesseln gesetzt hat mit einer Entscheidung. Wir haben uns dann getroffen, 4, 5 Leute, und die haben gesagt, soll es Politiker bei der Veranstaltung geben? Und ich war bei der Diskussion mit dabei und habe ich gesagt, auf keinen Fall. Denn wenn ihr den Gauck einladen solltet, dann wird die konservative türkische Community sagen, ja, dann wollen wir auch Erdogan haben. Und das wollt ihr nicht. Und das wollen wir nicht. Also wenn es ein Politiker, dann kann von mir aus der Oberbürgermeister von Köln da reden, aber nicht mehr. Daraufhin ist der Stern hingegangen, hat ohne Absprache Gauck eingeladen. Als Schirmherrn. Und dann dachte ich, okay, echt mies. Und dann kommt eigentlich das Ekelhafte an sich. Nicht dieses große Festival, was man gutheißen kann oder nicht. Da gibt es immer zwei Ansichten. Und das möchte ich auch nicht kritisieren. Aber es gab ein T-Shirt mit Nägeln drauf, wo es dann hieß, eure Bombe galt auch uns. Und das ist so reinwaschen par excellence der Medien, dieser ganzen Entscheidungsträger. Und darum habe ich auch gesagt, ich finde es echt immer schwer, bei solchen Antirassismus-Festivals mitzumachen. Weil es nur eine, eigentlich dient es nur den Veranstaltern. Zu 50%. Es kommt darauf an, wer es macht. Doch, ich finde, also wir sind auch gebrandmarkt. Ich bin da ein bisschen, also wenn ich selber organisiere, ist okay.
Aber ich finde eigentlich auch, dass das häufig sozusagen den Effekt hat, dass wenn man schon zugeben muss, dass Nazimorde stattfinden, dann will man wenigstens daraus noch Kraft ziehen, indem man sagt, ja, aber wir arbeiten das jetzt oder wir bekennen uns dazu und jetzt feiern wir ganz bunt irgendwie zusammen, um dann am Ende sozusagen noch besser dadurch dazustehen. Und diesen Effekt hat das häufig und das ist dann auf jeden Fall sehr stark zu kritisieren. Und Das fand ich bei dem Festival, von dem du gesprochen hast, schon auch recht spürbar teilweise.
Und dann kann man nicht mal die Namen der Opfer aussprechen.
Genau. Immer noch nicht. Auch im Jahr 2016 nicht. Und geschweige denn, man weiß die Namen der Opfer. Es hat sich auch nichts geändert, um den Bogen dahin zu schlagen. Die Menschen wurden, sowohl die Familien, die Mordopfer selber oder auch die Menschen der Probstgasse in der Kolbstraße, wurden ja instrumentalisiert. Sie wurden instrumentalisiert beim Anschlag, nämlich von den Nazis. Das ist ein Angriff und dann verschwinden sie hier, was sie nicht geschafft haben, das muss man auch sagen, es wird keiner zurückgehen. Danach wurden sie von den Medien instrumentalisiert, sie wurden als Kriminelle dargestellt, als Dönermorde. Aber die Frage ist doch, was ist denn bei den ganzen Festivals passiert und was ist auch bei der Antifa- und Antira-Arbeit passiert? Ob wir uns da irgendwie mal zu äußern könnten, ob die Menschen da wirklich als gleichberechtigte Personen gesehen wurden oder ob sie auch instrumentalisiert wurden. Was ist denn eure Meinung davon? Das ist gemein, ne?
Geht so gemein. Ja, also wenn man das sozusagen beobachtet, kann man schon sagen, dass die Menschen auch dort instrumentalisiert werden und dann sozusagen als Betroffene präsentiert werden, die dann aber möglichst nur die eigene Meinung, also der Antifa-Gruppen sagen sollen und alles andere geht dann eben häufig nicht. Und das ist ja auch kein gleichberechtigtes Gespräch, was ja eigentlich ja ein Ziel wäre, dass man zusammen diskutiert und zusammen eben Veranstaltungen macht und halt wirklich zusammen und nicht immer nur dann, wenn das gerade mal so passt und irgendwie gut aussieht, sondern auch wirklich in den Alltag rein. Und auch dadurch könnte ja eben Kontakt entstehen, sodass diese Spaltung, die ja auch als ja eine These vielleicht bewirkt hat, dass man das einfach nicht gesehen hat, und auch nicht an rechte Morde gedacht hat und auch nicht gehört hat, als zum Beispiel 2006 Demonstrationen stattgefunden hat, dass diese Spaltung irgendwann vielleicht wegfällt. Das wäre ja schon auch eine Hoffnung. So.
Ich glaube, es ist schon eine sehr weit Instrumentalisierung durch Antifa-Antira-Szene. Und was ich damit meine, ist, dass selten versucht wird, überhaupt mit den Opferangehörigen oder mit den Betroffenen Kontakt aufzunehmen, bevor man eine Aktion startet. Und ich glaube, Ayşen Taşköprü war das, die in einem Brief geschrieben hat, der dann veröffentlicht wurde, wieso jetzt plötzlich alle möglichen fremden Leute mit dem Bild ihres Vaters, mit dem Bild ihres Bruders auf die Straße gehen. Groß ausgedruckt. Und in den Jahren davor hat es niemanden interessiert, dass ihr Sohn bei der, ich glaube, es war Ausländerbehörde in Hamburg oder so, weiterhin diskriminiert wird und dass er ja Türke sei und was er hier wolle und so weiter und so fort, das interessiere keinen. Und jetzt würde plötzlich mit großen A1, A2 ausgedruckten Postern auf die Straße gegangen werden und niemand spricht mit ihr und niemand hört, was sie will. Niemand fragt, was sie überhaupt will und was sozusagen auch Aufgabe, Auftrag an eine sich emanzipatorisch verstehende linke Bewegung wäre. Das ist also in den seltensten Fällen, glaube ich, dass wirklich im Vorfeld von Aktivitäten, von Demonstrationen, von was auch immer gesprochen wird mit den Betroffenen, sofern man die einbezieht. Und gleichzeitig könnte man ja als linke Szene probieren, systemisch an das Ganze heranzugehen. Sozusagen A, Polizei, B, Staat, Sicherheitsbehörden, Aufklärungsinteresse, deutsche Gesellschaft, also auch so ein Stück weit das kritische Element zu sein in dem Ganzen. Und das finde ich, gemessen an dem, was passiert ist und gemessen an dem, was wir bis heute wissen, findet das kaum statt. Also ich registriere es nur in bestimmten Gruppierungen.
Ja, genau, also die Initiativen sind da, also muss man auch, da spreche ich gerne für alle Initiativen, die ich jetzt, die auch im Rahmen des Tribunals im Netzwerk, die haben das schon geändert. Also sind auf dem besten Weg. Da sind zum Beispiel Initiativtreffen sind viele Betroffene, die auch selber bestimmen, was sie gerne haben möchten und was die wichtig finden. Aber das war ja auch ein Prozess. In Köln war es so, dass nach der sogenannten Selbstenttarnung es wollte die Antifa durch die Kolbstraße marschieren. Und da sind die Leute von der Straße hingegangen und haben gesagt, warum redet keiner mit uns? Wie könnt ihr jetzt durch die Straße gehen, das kritisieren, aber keiner redet mit uns auf dieser Straße? Das ist so, weil ihr seht für uns nicht anders aus als irgendwelche Nazis. Wenn ihr jetzt geballt, die kennen das natürlich nicht, vor allem jetzt 2000, das hat sich ja auch entwickelt, ja, mit der, nach der Selbstenttarnung, dadurch, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind und die Nachbarschaftsinitiativen sich mit Menschen getroffen haben und einfach nur unterhalten haben. Aber was ich wirklich erschreckend finde, war vor 2 Jahren in Kassel. Es ist so, nur weil diese Menschen, die Brüder oder die Väter erschossen wurden, sind das keine politischen Menschen oder keine politisch aktiven Menschen. Sie sind immer noch die, die sie waren. Manche haben sich geändert, wie zum Beispiel Melik Bektas, die Mutter von Burak, die auch zu Gerichtsverhandlungen von Luke Holland gegangen ist und die Mutter unterstützt hat. Das kann passieren, aber es muss nicht passieren. Und genauso wie diese Menschen ein migrantisches Wissen haben über Nazis, spüren sie auch, ob sie ernst genommen werden oder nicht. Und in Kassel war es so, dass bei der Gedenkfeierlichkeit vor 2 Jahren, und das macht er jedes Jahr, der Vater sich wünscht, dass sein Imam das Totengebet betet. Für ihn gehört das dazu, weil er ein religiöser Mensch ist. Und es werden Reden gehalten, auch von der Initiative, und plötzlich kommen diese beiden Imame hoch und fangen an zu beten, und du siehst, wie ganz viele aus der Antifa und Antira, ja, weggehen und sagen, das muss ich mir jetzt nicht antun. Und das hat der Vater gesehen. Er hat es gesehen und hat gesagt, du hast in seinen Blicken gespürt, und das ist auch auf der Kolbstraße so, dann, wenn es darauf ankommt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, dann gehen sie auch weg. Ja? Man muss das nicht gut finden, man muss es nicht verstehen. Aber bleib da stehen und sagen, wir sind anders, wir verstehen nicht, warum du das machst, weil wir nicht glauben, aber wir stehen trotzdem bei dir, weil es ein Teil von dir ist, von der Mutter und von dem Vater. Und das spüren diese Menschen, das spüren sie auch bei politischer Arbeit. Ja, die kommen, also das war jetzt vor 2 Wochen auf dem UZ-Pressefest, ja, die kommen ja nicht mehr zu den Anti-Nazi-Demos. Ja, warum denn? Wollt ihr sie da haben, weil es um die Person geht? Oder wollt ihr sie da haben, weil ihr sagen wollt, hier sind Betroffene des NSU und sie sind dabei? Und die Menschen spüren das, und solange wir, und das ist auch eine Instrumentalisierung, egal wie gut die Netzwerke mit diesen Menschen umgehen, weil sie auch freundschaftliche Bände jetzt sind, ist es leider immer noch so, dass sie auch von unseren Strukturen ja, instrumentalisiert, und sie fühlen sich ausgenutzt. Ich rede ja mit den Menschen von der Kolbstraße, weil ich mit denen aufgewachsen bin, und die sagen, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, in der ersten Reihe bei irgendeiner Demo dabei zu sein, nur weil ich dabei sein muss oder das Gefühl habe, dass das von mir erwartet wird. Und das war zum Beispiel auch bei dem Gauck. Ich habe das eben so gesagt. Ich fand es ekelhaft, dass dieser Gauck da gesprochen hat, weil er selber nämlich gesagt hat, warum sollen wir eine Gedenkfeier oder ein Festival machen für etwas, was schon 10 Jahre zurückliegt. Aber für den Friseur war das total wichtig. Der kam nämlich zu mir und er meinte, ich fand es total wichtig, dass der Bundespräsident zu mir gekommen ist und gesagt hat, es tut mir leid. Und dann muss ich, also dann, das ist bei mir, dann sage ich, okay, das ist deine Ansicht, ich bin nicht deiner Ansicht, aber es ist für dich wichtig, also habe ich es auszuhalten. Und das müssen wir auch lernen. Oder Semia Şimşek, ich habe es nicht verstanden, warum sie mit Gamze und Semia, warum die zu dieser Bundespräsidentenwahl gegangen sind. Die durften ja mitwählen. Ich habe es echt nicht verstanden. Und ich dachte, ey, Leute, ihr lasst euch instrumentalisieren. Aber sie hat dann was gesagt, was stimmt. Wenn ich nicht zu solchen Veranstaltungen gehe und rede, dann werden sie irgendwann meinen Vater vergessen. Sie werden vergessen, dass es meinen Vater gab und dass es noch 9 andere Morde gab und dass es diese Bombenanschläge gab. Und darum muss ich überall nur das erzählen. Und dann wird es für mich wieder logisch, weil ich eine ganz andere Bindung. Ich sehe es dann rein politisch, aber sie sehen es noch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich menschlich und familienbezogen. Und das müssen wir alle, auch politisch aktive, migrantische Strukturen, akzeptieren und auch verstehen irgendwann.
Es hat trotzdem nichts nichts, ist vielleicht falsch, aber wir haben Semir in Istanbul kennengelernt und sie ist ja zurückgegangen in die Türkei, weil sie hier nicht mehr sein konnte, weil es hier nicht mehr ging. Und da stellt sich dann für mich wiederum nicht an Semir, sondern an uns die Frage, politisch gesehen, was haben wir denn geschafft? 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, wie viele Jahre auch immer nach was? Oder auch 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen, 20 Jahre nach Solingen, Mölln, Hoyerswerda und. Dass Menschen, die betroffenen Angehörige sind, die Betroffene sind, die rassistischen Erfahrungen ausgesetzt sind und Übergriffen ausgesetzt sind, dass die gehen. Und warum gelingt es uns denn nicht, zumindest in dem Moment, wo wir wissen, dass es passiert ist, für diese Leute einen im weitesten Sinne geschützten Raum zu versuchen? Und mit geschützten Raum meine ich nicht, dass man die Leute abschirmt und dass man sie rausnimmt und dass man sie instrumentalisiert, sondern dieses Dasein, das aktive Dasein, um ihnen klarzumachen, ihr seid nicht alleine. Und wenn du etwas brauchst, wenn du etwas willst oder ihr, dann sind wir da. Und das haben wir nicht geschafft.
Machst du? Weil ich sehe das, also ich sehe da ein bisschen positiver, weil diese Mord.
Das ist auch mein Job, negativ zu sein.
Ja, okay. Also haben wir uns das abgesprochen? Ja. Nein, nein. Also es ist so, dass sie haben es eben nicht geschafft. Semiha ist eine von vielen. Bei der Familie Bektaş, die ist auch hier und kämpft. Auf der Kolbstraße sind es 118 Geschäftsleute oder Geschäfte, von denen sind 3 gegangen. Die Nazis haben es einfach nicht geschafft. Sie werden es auch nicht schaffen, dass diese Menschen dieses Land verlassen. Aber trotzdem haben sie es nicht geschafft. Es gibt die Kolbstraße noch, es gibt die Familie, die ich sage den Namen jetzt nicht, aus der Probsteigasse, die Tochter, die zum Teil im Gesicht Verbrennungen hatte, sie ist jetzt Ärztin geworden und ist hier und arbeitet. Die Menschen sind hier geblieben und das ist schon ein Statement. Und irgendwie funktioniert es ja doch, egal in wie Form wir instrumentalisieren oder nicht oder wie sich die Menschen repräsentiert fühlen. Ich glaube, wir haben die erste Schnittmenge wieder gefunden und darum bleiben auch viele, was auch mit der politischen Situation in der Türkei, also ich meine jetzt nicht mit Erdogan, sondern wie hat denn die türkische Presse auf diese Morde reagiert? Die waren ja nicht viel besser als die deutschen Medien. Und ich glaube einfach, dass das Positive an die Nazis werden es nicht schaffen, also so wie sie jetzt agieren, man kann natürlich nicht über die nächsten 10 Jahre reden, aber diese Menschen sind hier und sie sagen, wir kämpfen hier. Und da gibt es so echt schillernde Figuren wie auch Gamze, wie Ayşe Kubaşık, und daran merkt man, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt und dass die Schnittmengen immer mehr werden. Ich war jetzt bei der Gedenkfeier in Dortmund zum Beispiel, was ich ganz toll fand, als die Familie zu dem Ort gegangen ist, wo das Denkmal ist, dass alle sich zurückgezogen haben und sie vollkommen alleine waren. Ja? Und ich glaube, wir lernen dazu, und es gibt da ein Sprichwort, nicht zu wissen ist nicht schlimm, nicht zu lernen ist das Problem. Und wir lernen voneinander, und das sehe ich echt ein bisschen positiver, und dass wir auch irgendwann das Gefühl vermitteln können, da sehe ich mich jetzt nicht als Migrant, sondern als politischer Aktivist, dass wir gemeinsam das Gefühl schon irgendwann hinbekommen, ja, wir bleiben hier. Und ganz ehrlich, zu 50% haben sie auch keine andere Wahl, weil sie leben hier und sie kämpfen um ihr Leben hier. Es gibt für sie kein Zurück. Und dann muss man das einfach, also die Arbeit, die jetzt passiert, ich bin von diesem Netzwerk und von den ganzen Initiativen wirklich geflasht, weil es wirklich mal anders läuft. Weil man sich auch mal als Initiative zurücknimmt. Also ich kann jetzt von der INI reden, von der in Hamburg reden, von der in Kassel reden. In Hamburg ist es jetzt nicht so links, aber auch die Vernetzung mit Ibrahim Arslan und so weiter und die Freundeskreis Mölln, wie die Menschen sich untereinander unterstützen, die Betroffenen selber, wobei Ibrahim Arslan da wirklich eine schillernde Figur ist, die auch wirklich viele Menschen auf der Kolbstraße zum Reden bewegt hat. Und ich sehe das echt ein bisschen, da bin ich überzeugt, positiver.
Ich glaube, ich muss da fast zustimmen. Es war auch nicht so meine Art, immer die so positiv zu sprechen. In Hamburg stehen wir sozusagen am Anfang noch von so einem Prozess, aber gleichzeitig, seit der NSU sich selbst aufgedeckt hat, gab es zwar viele Mängel in der Beschäftigung sozusagen von linker Seite aus und eben diese Instrumentalisierung, was wir besprochen haben, aber gleichzeitig ist trotzdem ein Lerneffekt zu beobachten, nämlich wenn Morde und Anschläge passieren, dass die zum einen wahrgenommen werden und dass es auch tatsächlich schon Demonstrationen gab, wo eben um Aufklärung gekämpft wurde und die wurden auch gesehen und genau, also das kommt jetzt gemeinsam und wird eben auch wahrgenommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen ein Effekt ist, ein Lerneffekt daraus. Und das sehe ich schon relativ positiv tatsächlich.
Also ich streite ja nicht ab, dass es einen Lerneffekt gibt, aber vielleicht gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Hamburg, Köln, Dortmund, Kassel und Jena, Zwickau oder auch anderen Städten in Ostdeutschland, weil ich bringe jetzt mal ein paar aktuelle Beispiele. Es sind letztes Jahr 3 indische Studenten richtig übel zusammengeschlagen wurden in Jena. Da wurde als erstes von der Polizei der politische Hintergrund nicht erkannt. Trotzdem, die indischen Studenten gesagt haben, Hitlergruß, die haben Hitlergrüße gemacht, die haben uns rassistisch beleidigt und dann eben zusammengeschlagen. Die 3 sind weg, die sind gegangen. Und den politischen Eklat gab es erst, nachdem sich die indische Botschaft eingeschaltet hatte. Anderes Beispiel, der Ballstedt-Prozess. Es sind vor 2 Jahren in Ballstedt, das kleines Dorf in der Nähe von Gotha, mit einem Nazi-Haus. Da ist die Kirmesgesellschaft zusammengeschlagen worden von 15 Nazis mit halb abgerissenem Ohr. Der Prozess läuft seit ein paar Monaten. Das ist ein richtiger Hardcore-Prozess mit knapp 15 angeklagten Nazis. Und nicht irgendwelche Nazis, sondern da sind Unterstützer des NSU mit dabei. Da sind Leute dabei, die die Nazi-Szene in Thüringen finanziell, ideell, strukturell unterstützen, aufbauen. Wer ist denn da? Es sind ein paar wenige Antifas, die dort sind, die den Prozess versuchen mit zu dokumentieren, die versuchen, den Betroffenen auch, ich sag mal, eine Art, ihr seid hier nicht alleine Gefühl zu geben, wenn dort 15 Hardcore-Nazis sitzen. Es fährt doch keiner hin. Und da frage ich mich, wo ist der Lerneffekt in Thüringen 5 Jahre nach NSU in dem Täterland? Das ist mir zu wenig. Und da finde ich es gut, was in Köln läuft, was in Kassel läuft, was in anderen Städten läuft. Für Jena kann ich das noch nicht sagen und für Thüringen kann ich das auch nicht sagen. Und da bin ich lieber negativ und versuche, dass durch das Negative vielleicht ein paar Leute sich mal angesprochen fühlen. Das Positive überlasse ich dir. Dabei und dann vielleicht
bin ich gar nicht so
beim Ballstedt-Prozess mit dabei sind und nicht kritisieren, dass die Betroffenen eine Verurteilung wollen und nicht kritisieren, dass die Betroffenen keine politischen linksradikalen Akteure sind, sondern dass sie Betroffene sind mit einer eigenen Perspektive, mit einer eigenen Wahrnehmung. Und dann hoffe ich, dass die paar wenigen, die versuchen, diesen Prozess zu beobachten und die Betroffenen zu unterstützen durch ihre Anwesenheit, dass die A durchhalten und dass die B ein paar mehr Leute haben, mit denen sie dort sitzen. Weil in diesen Prozess reinzugehen, mit diesen Hardcore-Nazis, die muss man sich einfach mal anschauen, nur die Bilder von denen mal anschauen. Und da sitzen manchmal 2, 3 Antifas. Das ist nicht einfach, in den Pausen da rauszugehen, wo die Nazis auch rausgehen und dann zu 10, zu 15 dort stehen und natürlich Bilder machen, natürlich erfassen, wer beobachtet uns hier, wer gehört zur Szene. Wo ist denn da die Solidarität? Wo ist denn da der Lerneffekt 5 Jahre nach NSU? Und es ist nicht nur eine Zeitfrage, es ist, glaube ich, auch eine Prioritätenfrage und eine Wahrnehmungsfrage, dass auch eine Kirmesgesellschaft betroffen sein kann von rechter Gewalt, von rassistischer Gewalt. Und vielleicht ist das auch der entscheidende Punkt, dass rechte Gewalt nicht nur Linke, Linksradikale und Antifas betrifft und eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color, sondern dass es jeden treffen kann. Und dieses jeden treffen kann, heißt dann aber auch mit jedem Solidarität zeigen.
Ja, also natürlich stimme ich dir ja zu. Natürlich, weißt du, dass das nicht zufriedenstellend ist. Und da ist sozusagen auch immer für mich so die rhetorische Frage, was denn los gewesen wäre, wenn die NSU-Morde sozusagen weißdeutsche Linke getroffen hätten. Zum einen hätten die wahrscheinlich relativ schnell aufgehört und zum anderen gäbe es von linker Seite wahrscheinlich jeden Tag irgendwie eine Demonstration. Und das ist einfach, also stelle ich mir so vor. Und das ist einfach nicht zufriedenstellend. Und das zeigt auch einfach nochmal auf einen Rassismus und auf ein Wegschauen innerhalb der linken Szene, der halt weiterhin kritisiert werden muss und aufgearbeitet werden muss. Und wo man auch weiterhin unzufrieden sein muss. Manchmal die positiven Dinge mitnehmen, aber gleichzeitig auch immer sozusagen rein in das Unzufriedensein.
Ja, und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.